zumindest für bestimmte Kontexte in der Geschichte von Punk. Ne? Also ich habe ja den Artikel dann damit begonnen, sozusagen mit dem ersten oder einem der frühen Skandale um Punk, wo die BBC Punk aus ihrem Programm verbannt hat und sozusagen Punk dann ja auch das erreicht hat, was er ja wollte, ne? Sozusagen wahrgenommen werden und gleichzeitig irgendwie aus dem Mainstream rausgehalten werden und sozusagen die Provokation, die dann gelungen ist in der Weise. Insofern ist Punk dann schon zumindest in dieser frühen Zeit irgendwie mit dem Radio verknüpft gewesen, oder Radio war dann so ein Ort, an dem dann auch bestimmte Konflikte ausgetragen wurden. Im Laufe der Punk-Geschichte ist wahrscheinlich dieses Verhältnis dann auch immer mehr an den Rand gerückt, wahrscheinlich auch, weil Radio dann ja auch sozusagen vielleicht im Laufe der 80er, 90er Jahre vielleicht auch die Relevanz verloren hat für Musik, ne, nach dem Aufkommen von Musiksendern und so weiter, also dem Musikvideo, sodass es dann nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat vielleicht. Aber in dieser Frühzeit war Radio, glaube ich, schon so ein Austragungsort zumindest von Konflikten. Insofern ist da schon so eine Verbindung irgendwie da. Und es ist ja auch nicht zufällig, dass so viele Punk-Songs irgendwie sich auch mit dem Radio auseinandersetzen und mit dem, was Radio bedeutet und so. Also das habe ich ja versucht, auch in dem Artikel so ein bisschen zu thematisieren, dass es immer wieder auf dieses Motiv des Radiohörens zurückgekommen wird, auch in verschiedenen Kontexten in Punk-Songs.
Du hast die Skandale angesprochen, darauf können wir, denke ich, gleich nochmal zurückkommen, weil das ja so ein bisschen Punk auch ausmacht. Ich würde aber vielleicht gerne vorher nochmal so ein bisschen zu den Ursprüngen des Punk kommen, und das hat mich jetzt tatsächlich auch immer mal beschäftigt, auch weil du in deinem Artikel ja mehrere Musiker, Musikerinnen anführst, die so dem Prä-Punk zugeordnet werden, und ich finde, je mehr man sich so damit beschäftigt, merkt man, eigentlich gibt es schon so Anfang der 70er irgendwie so musikalische eigentlich Formen, die schon so sind wie Punk, und auch vom Habitus kommt einem da schon früher eigentlich manches entgegen. Trotzdem gilt so das Jahr 1977 so als das Punkjahr. Was kann man denn darüber sagen? Wo fängt denn Punk überhaupt an?
Ja, das finde ich auch wahnsinnig schwierig zu definieren. Da hängt, glaube ich, auch sehr viel davon ab, wie man vielleicht für sich selber so eine Punk-Definition irgendwie ausgestaltet. Ne? Weil man kann ja einerseits Punk als irgendwie so eine Form des Bruchs mit der Vergangenheit lesen, ne? Wie es dann sozusagen dieses Jahr 1977 ja irgendwie symbolisieren soll, wo dann die erste Sex Pistols Single erschienen ist. Es war sogar schon 76 und das erste Ramones Album ist auch 76 erschienen, also irgendwie sozusagen dieses so ein Datum, an dem man das irgendwie festmachen kann und was dann irgendwie so ein Bruch symbolisieren soll. Danach war dann alles anders, weil Punk mit allem gebrochen hat, was vorher war. Aber ich sehe das auch eher so wie du, dass es tatsächlich jetzt vielleicht so in der Geschichtsschreibung sich ganz gut macht, wenn man so von so einem Bruch und so einem plötzlichen Auftauchen von so einer neuen Bewegung oder neuen Subkultur irgendwie sprechen kann. Aber tatsächlich gab es ja wirklich viele Vorläufer, die ganz ähnliche musikalische Formen ausprobiert haben, sei es sowas wie, keine Ahnung, die Monks, die ja schon Ende der 60er irgendwie mit Punk-Strukturen irgendwie musikalisch gespielt haben, oder sowas wie die frühen Tonsteine Scherben, die ja letztendlich auch nicht sehr weit weg waren von dem, was dann in den frühen 80ern im Deutschpunk passiert ist, sowohl von der Musik als auch vom Habitus und den politischen Kontexten. Also ich glaube auch, dass es da sehr viele Übergänge und Vorläufer gab, sowohl in musikalischer Hinsicht, aber auch in, weiß ich nicht, ästhetischer, gesellschaftskritischer Hinsicht. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz über das Grail-Marcus-Buch gesprochen, beziehungsweise ihr habt es vorhin erwähnt im Vorgespräch, wo es ja auch darum geht, dass Punk ja auch jenseits von Musik bestimmte Vorläufer hat, die bestimmte ästhetische Merkmale mit sich bringen, die auch eine Form von Kritik an Gesellschaft in sich tragen. Bei Marcus, er macht das dann an Dada und den Situationisten fest, wo er sagt, naja, das sind ähnliche Formen des Bruchs mit Gesellschaft vielleicht erstmal und der Kritik an Gesellschaft.
Ja, du hast ja vor uns in deinem, hast schon das erwähnt, dass die BBC die Sex Pistols boykottiert hat und nicht gespielt hat im Radio. Und bei den Sex Pistols war es ja dann auch so, als die, glaube ich, erste Single rausgebracht hatten, wurde die dann wieder zurückgeholt und die Platten wurden eingeschmolzen. Und das Thema, also diese Punkband oder jetzt ein Beispiel dieser Punkband, war halt sehr präsent und wurde irgendwie auch sehr emotional behandelt. Also die Sex Pistols sollen sogar im Parlament, im englischen Parlament besprochen worden sein. Und es gab Übergriffe auf die Musiker. Und die Frage halt so ein bisschen, warum hat man in dem Punk oder in den Sex Pistols so einen Angriff auf die Gesellschaft gesehen, oder warum wurde da so krass darauf reagiert?
Na, ich glaube, weil weil sie sich sehr geschickt inszeniert haben als so ein Angriff, ne? Weil sie ja sozusagen auf bestimmte Heiligtümer der englischen Gesellschaft losgegangen sind, auf die Queen, die sie sozusagen lächerlich gemacht haben in Songs. Sie haben sich mit eigentlich allen ja irgendwie angelegt, ne? Die irgendwie gesellschaftlich eine Rolle gespielt haben, von sozusagen der Regierung, dem Königshaus, der Plattenindustrie, den Musikerkollegen, die vorher da waren. Also sie haben sich ja sehr geschickt da auch als irgendwie so Provokateure inszeniert, was ja auch von Malcolm McLaren genau so gewollt war, ne? Dass da eine Band plötzlich auftaucht, die vor allem erstmal über diese Skandale irgendwie wahrgenommen wird. Weil musikalisch, muss man ja sagen, ist diese erste Sex Pistols-Platte ja jetzt auch nichts Spektakuläres, ne? Also es ist ganz gut gemachter Rock'n'Roll letztendlich, ne? Der irgendwie ein bisschen mit einem leichten neuen Gewand daherkommt. Aber von der Musik her ist es ja jetzt nicht wirklich dieser Bruch, den man darin aber jetzt durch diese provokativen Gesten, die da mit transportiert worden sind, dann doch drin lesen kann.
Wir sprechen über den Skandal, den Punk ja sozusagen Mitte, Ende der 70er Jahre dargestellt hat und wie auf Punk reagiert wurde. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen einer der Wesenszüge des Punk, nämlich diese Geste der Verweigerung. Das ist das No Future der Sex Pistols, und auch Gray Marcus schreibt es in seinem Buch, das, wo er so ein bisschen sagt, ja, die Negativität, das ist das, was Punk so ein bisschen auszeichnet. Du gehst in deinem Text auch darauf ein, auf diese Verweigerung, und sagst aber, dieses No Future, das bezeichnet nicht Zukunft überhaupt und bezieht jetzt die Protagonisten vielleicht gar nicht so unbedingt selbst mit ein, sondern verweist irgendwie auf was, auf eine Art von Befreiungsanspruch oder so. Trotzdem ist es ja so, wenn man sich die Gesten von Punk anschaut, mit Selbstverletzung, mit auch irgendwie so Exzess und so, ist ja auch immer auch ein selbstzerstörerischer Gestus dabei. Ist es nicht so, dass dieses von daher betrachtet, dieses No Future tatsächlich dann auch die Protagonisten selbst doch mit einbezieht?
Durchaus, klar, bis zu einem gewissen Grad oder in bestimmten Kontexten. Ich meine, das Schwierige an Punk ist, finde ich, dass sich Punk ja schon sehr früh auch so wahnsinnig ausdifferenziert hat und so wahnsinnig viele Facetten hatte. Und klar gab es sozusagen diese Punk-Fraktion, wo es um sowas wie Selbstzerstörung ging, wo dann so jemand wie Sid Vicious vielleicht so eine Ikone dieses Punk-Gestus ist. Aber gleichzeitig gab es natürlich auch sehr früh schon sehr viele Punk Bands, Musikerinnen, Musiker, die tatsächlich ihre Verweigerung gegenüber der Gesellschaft, wo sich das nicht gegen die eigene Person gerichtet hat oder gegen den eigenen Körper oder was auch immer, sondern tatsächlich der Gesellschaft sozusagen der Spiegel vorgehalten wurde, dass wenn sie so weitermacht, wie sie jetzt gerade weitermacht, ne, unter einer, in Großbritannien, einer Thatcher-Regierung, wo ganz viele Aspekte des sozialen Netzes ausgehöhlt wurden, dass diese Gesellschaft dann keine Zukunft mehr hat. Also ich glaube, das ist, glaube ich, das Interessante an Punk, dass da sehr früh schon sich so eine Differenzierung und letztendlich auch so eine gewisse Form von Spaltung vielleicht aufgetan hat, die dann später vielleicht so ganz manifest wurde in dem, was man dann auf der einen Seite so, keine Ahnung, Street Punk oder wie auch immer nennen will, wo es dann tatsächlich um so Saufen und auf der Straße leben und harte Musik und sowas ging, und auf der anderen Seite dann das, was als Post-Punk dann so nachträglich eingeordnet wurde, wo es dann tatsächlich eher um eine Suche nach neuen Formen auch ging, nach neuen musikalischen Formen und auch darum, neue Formen von Kritik vielleicht zu finden.
Du bringst in deinem Text auch ein Zitat, an dem man sehen kann, dass Punk gar nicht nur Verweigerung und Negativität ist. Es ist ein Zitat, das eine Bejahung darstellt, nämlich I'm in love with the modern world, von Jonathan Richman, wo er eben auch genau ja über das Radio singt und sich als Teil der modernen Welt fühlt in dem Moment, wo er das Radio eben anmacht und die Straße langfährt. Die Bejahung der Moderne, das finde ich interessant, da nochmal drauf einzugehen. Auch die Künstlichkeit, die du auch hervorgekehrt hast in deinem Text. Was ist denn das für eine Beziehung zwischen Punk und Moderne?
Ja, diesen Song von Jonathan Richman fand ich in zweierlei Hinsicht da ganz, ganz spannend, weil er einerseits von den Sex Pistols später mal gecovert wurde, aber das ist nur eine Nebengeschichte, und weil er darin eben auf eine ganz interessante Weise seine Haltung zur Welt beschreibt und sich gleichzeitig dann eben abgrenzt von dem, wie andere Vertreter seiner Generation sich zur Welt verhalten. Also Punk war ja dann insofern schon auch ein Bruch mit einer bestimmten Vorstellung von Naja, ich habe es in dem Artikel so ein bisschen formuliert mit dem, was die vorherige Generation, die Hippie-Generation so angetrieben hat, nämlich sowas wie eine Suche nach Natürlichkeit, eine Suche nach dem wahren Ich, eine Suche nach Authentizität und so weiter. Ne? Das sind ja all diese Aspekte, die irgendwie in dieser Hippie-Kultur drin gesteckt haben. Also irgendwie eine Suche nach irgendwas Spirituellem oder nach irgendwas Höherem und so weiter. Wie auch immer das dann ausdefiniert wurde. Und damit hat Punk eben dann doch sehr stark gebrochen einfach. Und das ist vielleicht der stärkste Bruch, der noch viel gravierender ist wahrscheinlich als der musikalische, weil das ist, da sind, glaube ich, die Übergänge fließend, aber die Herangehensweise an die Welt oder an das Ich oder an sowas wie Identität und so weiter, da ist, glaube ich, Punk ganz anders gewesen und hat ganz neue Wege gesucht, die viel stärker auf die damalige, sich irgendwie immer repressiver gestaltende Gesellschaft irgendwie reagiert hat, wo es dann tatsächlich darum ging, irgendwie die sowas wie Künstlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen, sowas wie das Nicht-Authentische irgendwie und die moderne Welt irgendwie zu umarmen. Es gibt ja diesen schönen Song von Freiwillige Selbstkontrolle, wo Thomas Meinecke, der ja heute als Autor bekannt ist, in den frühen 80ern gesungen hat, wir sagen Ja zur modernen Welt. Also sozusagen das, sich abzugrenzen von dem, was damals in der, ja auch irgendwie in der Linken en vogue war, sei es in der damals entstehenden Grünen Partei oder in der Friedensbewegung, wo es ja auch so ein bisschen darum ging, die moderne Welt irgendwie auch kritisch zu sehen und abzulehnen und sowas wie, weiß ich nicht, Computer erstmal schwierig zu finden und all das, was damit zusammenhängt mit dem, was man heute, was man so moderne Welt nennt. Und da hat sich Punk dann irgendwie sehr bewusst und auch sehr provokant, sehr positiv drauf bezogen und sich irgendwie dieses Künstliche auch angeeignet und auf die Fahnen geschrieben. Und natürlich einerseits als Provokation, aber gleichzeitig auch, ja, vielleicht auch in so einer Tradition, wenn man dann wieder mal irgendwie sich damit beschäftigen will, wie zum Beispiel so andere, wenn man jetzt mal Punk als Avantgarde-Bewegung irgendwie einsortieren will, wie Graham Marcus das gemacht hat. Da geht es ja auch in anderen Avantgarde-Bewegungen im Futurismus oder im Dadaismus darum, irgendwie die auf die Gegenwart zu reagieren, aber gleichzeitig auch auf sowas wie Zukunft auch positiv zu blicken. Also Punk zwar einerseits No Future, aber gleichzeitig auch eben nicht ein Blick zurück oder ein Umarmen der Vergangenheit, sondern dann doch eher dessen, was noch kommen könnte, vielleicht an bessere Gesellschaft oder was auch immer dann da an Erwartungen drin gesteckt hat.
Ja, das ist ja so, wie der Graham Marcus das aufmacht, dass er sagt, diese Geste der Negation oder diese Negation, die der Punk vollzieht, die öffnet was und lässt auf einmal alles möglich erscheinen. Das so als die Stoßrichtung vielleicht.
Ja.
Ja, du hast jetzt schon auch das Stichwort der Kunstavantgarde gebracht. Das ist auch der Vergleich, den Marcus Grail in seinem Buch Lipstick Traces macht, dass er eben den Punk mit den Dadaisten vergleicht. Das finde ich auch interessant, auch vielleicht im Hinblick zum Beispiel auf die Sex Pistols, wo ja Malcolm McLaren, der Organisator oder Manager der Sex Pistols, ja auch aus so einem Kontext von Design und moderner Kunst kommt. Lässt sich das verallgemeinern? Gibt es irgendwie so eine intrinsische Beziehung des Punk zur Kunst?
Naja, also ich würde mal sagen, es gibt viele, viele Überschneidungen oder Andockpunkte, weil ich glaube, dass, also wenn man sich mal so die Punk-Geschichte anschaut, war eine Nähe zur Kunst durchaus auch immer da, weil sich bestimmte Punk-Bands vielleicht auch eher als Kunstprojekte im weitesten Sinne, als politische Kunst vielleicht verstanden haben. Also ich denke mal, so eine Band wie die Dead Kennedys hat vielleicht sozusagen irgendwie ihr Gesamtkonzept, ihr ästhetisches Konzept, was eine Mischung war ja aus Musik, aber eben auch vor allem dem, was an Paratexten auf den Platten beilag, Collagen, Texte und so weiter, sich wahrscheinlich tatsächlich in der Tradition verstanden von so Künstlern wie John Hartfield oder so, die sozusagen ja auch in den 20ern auf Gesellschaft mit solchen Formen von, weiß ich nicht, groß angelegten Konzepten reagiert haben. Und da gibt es bestimmt viele Punkbands, die sich in solchen Traditionen verorten. Gleichzeitig gibt es viele Künstlerinnen und Künstler, die sich sozusagen irgendwie über Punk auch als Künstler definiert haben oder über Punk oder über diese DIY-Kultur des irgendwie einfach mal Machens und mal gucken, was dabei passiert und was dabei rauskommt, irgendwie da auch zu Kunst gekommen sind. Ich habe eben FSK genannt, die Band, die ja nicht nur Thomas Meinecke mit an Bord hat, sondern auch Michaela Melian, die ja als Künstlerin heute wesentlich bekannter ist als Musikerin, aber eben aus diesem Punk-Kontext irgendwie kam und wahrscheinlich auch daraus viel an früher Inspiration sich geholt hat, um irgendwie Kunst zu machen und vor allem auch so einen Zugang vielleicht zu Kunst zu finden. Und insofern glaube ich schon, dass es da eine sehr enge Verbindung gibt, eine sehr, sehr lange Geschichte der Verbindung von Kunst und Punk.
Was ja auch, oder was du ja auch so angeschnitten hast, so eine Verbindung zwischen Kunst und Punk, also von Vertreterinnen von Dadaismus oder Situationisten, war ja bürgerliche Wertvorstellungen zu erschüttern und eben Skandale auszulösen. Das hat ja auch der frühe Punk gemein. Und du machst so einen Werdegang auf, dass von Punk zu Punkrock, das ist dann eine Verlagerung auf ja die Musik oder musikalische Komponente von Punk. Vielleicht kannst du das mal nachzeichnen. Was war das denn da für eine Entwicklung, die passiert ist und wo siehst du denn da die Unterschiede zwischen Punk und Punkrock?
Ja, das war so ein bisschen mein Versuch, irgendwie darauf zu verweisen, dass in Punk in der Frühzeit, das, was du eben beschrieben hast, dieses sozusagen Gesamtkonzept, was dann unter anderem von Malcolm McLaren als Idee sozusagen geboren wurde, dass sozusagen Punk mehr ist als Musik, sondern dass dieses Erschüttern von bürgerlichen Vorstellungen von Kunst eben das Zentrale ist. Und im Laufe der Jahre ist davon eben dann auch gar nicht mehr so viel geblieben. Also das, was Bands, die heute irgendwie unter Punk geführt werden, die irgendwelche großen Hallen füllen, weiß ich nicht, Green Day, wenn es die denn noch gibt, ich bin mir immer gar nicht so ganz sicher, weil ich manche Sachen noch nicht mehr so verfolge, oder NoFX oder Bad Religion oder wer auch immer, die sozusagen für das, was man unter Punk musikalisch versteht, irgendwie stehen, die aber ganz wenig mehr zu tun haben mit dem, was Punk mal vielleicht irgendwann wollte. Die dann eher tatsächlich das über rein musikalische Strukturen definieren, was ja auch okay ist, weil es ja auch ein Konzept ist, wenn man davon leben kann, ist es vielleicht auch gar nicht das Schlechteste, von solcher Musik leben zu können, aber es ist tatsächlich gar keine Provokation mehr und keine Provokation von bürgerlichen Vorstellungen von Kunst. Also es ist irgendwie so ein bisschen letztendlich so eingemeindet worden in den großen Pool der Popkultur, der Popmusik oder was auch immer, und es kann tatsächlich ja zwischen irgendwelchen, Bryan Adams und U2-Stücken auf irgendwelchen Rocksendern im Radio laufen, ohne dass es jemand merkt, dass das jetzt irgendwie gerade ein Punkrock-Song war oder sowas. Also darum ging es mir so ein bisschen in dem Text, dass ich irgendwie nachzeichnen wollte, dass sich irgendwann die musikalischen Aspekte von Punk irgendwie auch gelöst haben von diesem Gesamtkonzept Punk. Und in dem Moment dieser ganze provokative Gestus dann auch weggebrochen ist.
Mhm. Also du meintest, also hast gerade so ein bisschen beschrieben von dem rebellischen, revoltierenden Punk zu dem Mainstream-Punk, aber es gibt ja innerhalb des Punks gab es ja auch immer wieder Prozesse, die dem entgegengewirkt haben. Also kann man ja vielleicht so in den 80er Jahren im Hardcore-Punk gab es dann so eine erste Politisierungswelle vielleicht von der Subkultur Punk, und dann in den 90er Jahren gab es die Riot Girls, die dann auch vielleicht nochmal so eine zweite Politisierung oder auch eine Selbstreflexion von der Punk-Szene eingefordert haben und das ja auch in dem Zeitpunkt schon ein bisschen aufgegangen ist. Also vielleicht in welcher Weise bleibt denn Punk, trotz dessen, dass es natürlich den Mainstream-Punk gibt, aber auch immer widerständig und nicht einordnbar.
Mhm. Ja, ich glaube, dass sich immer wieder Bands und Szenen positiv auf Punk beziehen, liegt wahrscheinlich vor allem daran, was Punk mal bedeutet hat, ne? Also, dass Punk mal so ein auch jenseits von Musik funktionierendes Konzept war, wo es ja auch um sowas wie Vernetzung ging und um Gesellschaftskritik. Und all das sind ja dann die Punkte an Punk, die dann, du hast es eben genannt, in den 80ern Bands aus dem, weiß ich nicht, Discord-Umfeld zum Beispiel in Washington D.C., Minor Threat, später Fugazi, aber auch andere Bands aus diesem Kontext, die dann tatsächlich Punk wieder irgendwie repolitisiert haben und in Punk dann auch so eine Form von politischer Bewegung für sich neu irgendwie erfunden haben, um irgendwie dem, sich vielleicht wieder anzunähern, was Punk mal gewesen ist oder mal wollte. Das ist dann natürlich dann irgendwie nochmal ein anderer Zugang gewesen oder nochmal eine andere Form, als es in den späten 70ern war. Also dieses provokante Moment war natürlich dann nicht mehr ganz so da, weil es einfach auch nichts Neues mehr war, aber es war trotzdem ein Versuch, sich darauf irgendwie zurückzubeziehen. Und deswegen denke ich, weil Punk mal diesen Ursprung hatte, gibt es immer noch diese Hoffnung, dass da irgendwie mehr drin steckt als nur Musik. Und letztendlich ist das ja auch was mich zum Beispiel irgendwie immer noch damit auch verbindet, ne? Weswegen ich mich dann auch gerne damit beschäftige oder auch mich dann mit so einem Artikel irgendwie dann nochmal neu damit auseinandersetze oder mit dem Verlag, wo ich arbeite, weil ich schon das Gefühl habe, dass da irgendwie noch mehr drin steckt und ich mich selber auch irgendwie, glaube ich, politisch und kulturell über Punk sozialisiert fühle und es deswegen auch für mich total nachvollziehbar ist, dass man darin irgendwie was für sich finden kann, was jenseits von Musik einen irgendwie prägt oder definiert und weswegen ich dann solche Phänomene wie diese 80er Jahre Repolitisierung oder die Riot Girls Szene oder auch aktuell gibt es ja auch diverse neue Punkbands, die sich mit feministischen Themen auseinandersetzen, mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen und tatsächlich im Punk auch genau das für sich irgendwie musikalisch als Form gewählt haben, um diese Form von Kritik zu formulieren. Und insofern ist da durchaus auch so eine Kontinuität da mit Brüchen und mit irgendwelchen Abzweigungen, wo dann bestimmte musikalische Formen von Punk sich irgendwo in irgendwelche großen Stadien verabschiedet haben. Aber es gibt ja immer noch einen sehr lebendigen Underground in der Punk-Geschichte und in der Punk-Gegenwart, der sich tatsächlich positiv auch irgendwie auf diesen, um es zum 10. Mal zu sagen, irgendwie auf diesen gesellschaftskritischen Impuls von Punk aus seinen Anfangstagen beziehen kann.
Ich frage mich ja so ein bisschen, ob diese Gegenüberstellung von dem frühen rebellischen Punk auf der einen Seite und dann so dem Mainstream-Punk und NoFX auf der anderen Seite, ob diese Gegenüberstellung überhaupt so funktioniert, weil man könnte ja so ein bisschen provokant die These aufstellen, Punk ist was von Anfang an im Rahmen der Warengesellschaft stattgefunden hat. Es war von Anfang an ein Konsumangebot, wenn auch vielleicht ein anderes Konsumangebot. Das ist, wenn man zum Beispiel der ja, Selbstauskunft von Malcolm McLaren folgt, dann hat er gesagt, er hat die Sex Pistols ins Leben gerufen, weil er mit einer einfachen und verrückten Idee möglichst viel Geld machen wollte. Also da war das schon so von Anfang an mit drin, halt irgendwie so diese, also auch auf den Markt zu schielen quasi mit so einem Projekt. Und gleichzeitig gab es ja sowas auch schon vorher, wenn man irgendwie so Roxy Music oder Rolling Stones oder sich so anguckt, die auch irgendwie, worauf heftig gesellschaftlich drauf reagiert wurde. Aber das waren natürlich riesige kommerzielle Projekte. Also ja, was würdest du zu dieser These vielleicht sagen, dass das von Anfang an Teil der Warengesellschaft auch gewesen ist?
Ja, im Falle der Sex Pistols würde ich sagen, das ist ja auch genau so, wie Malcolm McLaren, von dir eben zitiert wurde, auch gemeint war. Ne? Aber das ist ja auch trotzdem dann eine Form von Einforderung, sich auch mit der zum Beispiel Warenförmigkeit von Musik oder Popkultur auseinanderzusetzen als Hörer. Ne? Also es ist ja eine Aufforderung letztendlich auch, sich kritisch oder Dinge kritisch zu hinterfragen. Insofern ist es auch so ein bisschen von Anfang an so eine ambivalente Geschichte gewesen mit Punk. Und das finde ich, glaube ich, auch gleichzeitig das Interessante am Punk, dass der Punk auch sehr früh sich schon mit solchen Fragen beschäftigt hat letztendlich. Ne? Also es gibt diese tolle Platte von der Gang of Four von 1979, Entertainment, ich glaube 79 ist sie erschienen, wo sie sich damit auseinandersetzen, dass Punk ja irgendwie mal als Provokation gemeint war, sich aber gleichzeitig in den Strukturen, gegen die er eigentlich ansingt, irgendwie gefangen sieht, ne, und oder gefangen ist und man da irgendwie nicht rauskommt aus diesen Strukturen, ne, sei es, nenn es wie du willst, nenn es Kulturindustrie oder Musikindustrie oder was auch immer, aber irgendwie ist man da drin gefangen, bewegt sich da drin und setzt sich aber gleichzeitig damit auseinander und das finde ich irgendwie das Spannende, dass Punk oder an Punk, dass Punk das schon relativ früh irgendwie auch so thematisiert hat, ne, also diese Warenförmigkeit von Musik und das eigene Gefangensein in diesen Strukturen und gleichzeitig ja aber aus diesen Anfängen von Punk dann tatsächlich sowas wie eine DIY-Underground-Struktur irgendwie gewachsen ist. Ne? Von Bands wie Crass, die dann in den frühen 80ern angefangen haben, eigenes Label zu gründen und darauf ihre Platten zu veröffentlichen und sich sozusagen auch politisch mit solchen Fragen von Musikindustrie, aber auch anderen gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen. Also das Punk von Anfang an, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, sich irgendwie auf so einer, weiß ich nicht, selbstreflexiven Ebene mit diesen Fragen von nach Warenförmigkeit, von Kultur, von Musik auseinandergesetzt hat, dass gleichzeitig sozusagen diese Einforderung an die Hörerinnen und Hörer, sich damit auseinanderzusetzen, irgendwie auch als so eine provokative Geste rüberkam, aber im Laufe der Jahre dann aus der Punk-Szene dann irgendwie diese Strukturen erwachsen konnten, dass eben diese Tausende von Punk-Label entstanden sind, die unabhängig von Industrie ihre eigenen Tonträger veröffentlicht haben, Fanzines entstanden sind und so eine sehr große Vernetzung einfach. Das ist ja schon ein Phänomen, was im Punk dann zum ersten Mal in so einer Form auch aufgetreten ist. Insofern ist die Punk-Geschichte irgendwie so eine sehr, ja, sehr differenzierte, weil da eben sehr viele Sachen parallel auch gelaufen sind. Also parallel zu diesem Ankommen von Punk im Mainstream sind ja dann auch gleichzeitig im Underground ganz spannende Sachen passiert. Und das finde ich, glaube ich, das, was mich an Punk auch so fasziniert, dass es da so verschiedene Ebenen gibt, die nebeneinander laufen und die aber alle durchaus irgendwie interessant genug sind, um sie irgendwie sich damit auseinandersetzen zu wollen.